Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du oder sie hier heute zuschauen oder zu hören. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit jemandem, der eine Perspektive mitbringt, die ich selbst so ehrlich gesagt nicht habe. Laura W. Letzmoro ist Ärztin in der Pädiatrie an der Charité in Virchow und gleichzeitig wendet sie natürlich auch künstliche Intelligenz an, aber nicht nur das, sondern sie unterrichtet es und hat es auch mit aufgebaut mit einem Arbeitskreis an der One Aim, hast du gesagt, LMU und TUM und hast ein Lehrbuch mitgeschrieben über künstliche Intelligenz in der Medizin. Und mich interessiert heute ja nicht so das ganz große Versprechen, was KI natürlich alles kann, ja, sondern wie es denn so wirklich im Alltag und in der Klinik aussieht mit den Gesprächen und mit deinen Patientinnen und Patienten und natürlich auch den Eltern. Liebe Laura, schön, dass du da bist.
Dankeschön, freue mich da zu sein.
Lass uns mal gleich ganz konkret anfangen. Wann hast du heute das letzte Mal mit KI zu tun gehabt, so ganz praktisch?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich heute noch, also nicht aktiv eine künstliche Intelligenz befragt habe. Im Krankenhaus und gerade auch in der Kinderonkologie kommt es jetzt aktuell ehrlicherweise noch nicht direkt zum Einsatz.
Okay, wie nutzt du es denn privat? Und wo ist so für dich der größte Unterschied zwischen der Klinik und privat?
Ich benutze es, glaube ich, wie die allermeisten, vor allem zur Sprachverarbeitung, also gerade Large Language Models, sei es um Privattexte zu schreiben, Präsentationen vorzubereiten, ganz viel eben kreative Arbeit. Und natürlich gibt es auch mehr und mehr Anwendungen für den medizinischen Bereich, also gerade für die Wissenssuche. Da benutze ich es privat, aber tatsächlich in der Klinik noch nicht. Wirklich.
Woran liegt denn das? Am Datenschutz, an der fehlenden Integration oder vielleicht auch, dass die Klinik sagt, nein, das dürft ihr nicht, hier gibt es ein Handyverbot. Was ist es?
Also bei uns ist es so, dass es zumindest noch nicht aktiv mir quasi verboten wurde oder mir jetzt nicht explizit gesagt wurde, ich soll es nicht tun, aber selbstverständlich sind es Datenschutzbedenken und auch die Überlegung und Frage, welche Modelle da überhaupt zugelassen werden oder zumindest so sind, dass man sich auf die Ausgaben verlassen kann. Und man muss sagen, gerade die Kinderonkologie ist ein recht spezifisches Feld. Die Onkologie als solche und die pädiatrische Onkologie nochmal und die relevantesten Fragen, sei es Studienprotokolle und so weiter, da muss man einfach sagen, da habe ich bis jetzt keine Modelle gefunden, die mir die Fragen, die ich dazu hatte, hätten beantworten können.
Also da kommen wir an eine Grenze, wenn es dann so speziell ist. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage der Zeit, bis auch in der Kinderonkologie es da Modelle gibt oder spezifische Modelle für entwickelt werden. Aber da können wir ja noch mal später darauf eingehen. Gibt es dennoch irgendwo einen Moment, wo dir da die künstliche Intelligenz schon in der Versorgung dennoch geholfen hat? Also auch wenn es nicht in der Klinik war, dann vielleicht zu Hause, weil du noch mal irgendwas recherchiert hast?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt auch erst seit 6 Monaten in der Klinik und am Anfang ist es ja auch alles sehr viel und manche Sachen hat man auch schon mal gelernt und man hat so eine grobe Idee, aber braucht ja dann doch manchmal noch so ein paar Details und so ein bisschen Einordnung. Da habe ich sie auf jeden Fall genutzt und da kann man, oder da traue ich mir auch zu, einzuordnen, okay, das ist jetzt valide und das kann ich mir vorstellen, dass das korrekt ist. Aber wie gesagt, sehr spezifische Fragen jetzt noch nicht und natürlich gerade auch in der Wissenschaft, also ich mache gerade nebenbei meine Doktorarbeit fertig, da muss man sagen, natürlich auch jetzt nicht inhaltlich, aber was Formulierungen und so weiter angeht, nehme ich natürlich auch gerne mal ein Large Language Model.
Ist das so im Team, in der Klinik überhaupt ein Thema?
Ja, also kommen natürlich auch immer wieder junge Ärzte dazu und Assistenten, die auch im Studium natürlich schon viel damit gearbeitet haben, und auch zum Lernen und so weiter. Und die gerne, also man sieht auch immer, wer so vorher am Computer saß und gerne, da wird natürlich auch mal was gefragt, sei es auch teilweise private Sachen, wenn im Nachtdienst mal gar nichts los ist. Ja, also ganz einfache Fragen natürlich schon, aber da muss man einfach sagen, viel bei uns findet man einfach wenig Informationen in solchen Modellen.
Ja, also ich finde, das ist ein erster Gap, der da ist, ne? Finde ich, zwischen der Versorgung und der Realität und dem, was eigentlich alles schon möglich ist. Da klafft es noch deutlich auseinander. Aber du nutzt es ja nicht nur, du wendest die KI nicht sogar nur an, sondern du hast ja auch wirklich mit einem Lehrbuch, ich werde das auch verlinken, hier wirklich richtig tief reingearbeitet und sogar mitgeschrieben. Zu einer Zeit, das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre alt oder so, wo das alles noch so ganz frisch war. Wie bist du dazu gekommen? Weil da geht es ja wirklich um Mathe, um Algorithmen, um Python und sowas, ja. Ja, wie kam es dazu und was habt ihr euch erhofft, als ihr das geschrieben habt? Was sollte sich dadurch verändern?
Also wir haben, um vielleicht einmal so zu verstehen, wo dieses Lehrbuch oder diese Idee für dieses Lehrbuch herkommt, muss man sagen, dass das Lehrbuch aus eben der von dir schon erwähnten Studenteninitiative entstanden ist, also aus der Studierendeninitiative OneAim, die damals ein paar Studierende an der LMU gegründet hatten, die bei einer Summer School dabei waren zu dem Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin. Und das war eben, da hatte die Corona-Pandemie gerade angefangen. Und dann war Lockdown und so weiter und viele Uni-Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Und da habe ich dann tatsächlich selber auch Programmierkurse gemacht. Gab es damals jetzt nicht medizinspezifisch, aber ganz grundsätzlich über verschiedenste Online-Plattformen. Und dann haben wir OneAim aufgebaut und da verschiedene Programmpunkte gehabt, unter anderem auch einen Programmierkurs und eben Vorträge von ProfessorInnen, die sich damals auch schon dem Thema gewidmet haben. Das war eine Zeit, da hat man auch oder sind auch Professuren ausgeschrieben worden, explizit für dieses Thema. Und dann kamen mit der Zeit immer mehr Professoren und Professorinnen dazu. Und dann hatten wir irgendwann sehr viel Material einfach zu dem Thema. Und dann dachten wir, ist doch eigentlich ganz nett, wenn wir jetzt da schon auch, wir haben auch Vorträge selber gehalten und eben diese Programmierkurse, wenn wir das doch jetzt mal bündeln und in ein Buch zusammenfassen, weil man muss sagen, es gab Bücher zu KI, es gab auch populärwissenschaftliche Literatur zu künstlicher Intelligenz in der Medizin, aber was es eben nicht gab, war ein Buch, das explizit auch ein Lehrbuch, das quasi ins Detail geht zu dem Thema künstliche Intelligenz in der Medizin, das aber auch, das war unser Anspruch, jetzt keine großen medizinischen Kenntnisse erfordert. Also man muss weder Arzt sein oder Ärztin sein und Medizin studiert haben, noch ein Informatik- oder Mathematikstudium haben, sondern es ist genau für die Leute, die sich einfach für dieses Feld interessieren, aus egal welcher Richtung, sage ich jetzt mal, da darauf zulaufen oder sich da einbringen wollen.
Hochspannend. Ich stelle mir das so gerade vor, gerade frisch Lockdown, das war ja noch vor der Veröffentlichung von ChatGPT, also 2 Jahre davor, wart ihr schon da und das ist ja schon eine besondere Gruppe an Medizinern gewesen, würde ich jetzt mal so rückblickend sagen, die im Studium sind, gleichzeitig eine Technologie schon am Horizont sehen und sich darauf vorbereiten und nicht wie die meisten, man muss ja sagen, die meisten laufen ja so mit Scheuklappen durchs Studium und sagen, oh, ich muss jetzt das lernen, so Bücher nicht mehr, aber diese Inhalte und nicht nach rechts und links gucken. Habt ihr das getan? Woher kam dieser Spirit? Was war da so der Funken? Das finde ich hochspannend.
Also muss sagen, es kamen schon Leute vor uns auf die Idee, sonst hätte es diese Summer School nicht gegeben.
Ah, okay.
Aber es gab keine Initiative in München. Es gab eine Initiative zu KI, muss man sagen, an der TUM, aber eben nicht mit diesem Medizin-Thema und dem Medizinfokus und sehr technisch ausgerichtet, sag ich jetzt mal. Und für mich persönlich, damals gab es ein Paper, da ging es um die Erkennung von Mammakarzinomen mittels KI in Mammografien. Ein Beispiel, das den meisten Leute, die sich damit viel beschäftigt haben, sicher geläufig ist. Und das fand ich zum Beispiel total eindrücklich, einfach zu sehen, okay, das ist ein Thema und das wird größer und natürlich KI und die ganze Geschichte ist natürlich viel länger als das. Und dann, gerade als es dann eben ChatGPT und dann auch AlphaFold, also gerade so Proteindiagnostik und diese ganze Innovation, sag ich mal, die dann auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurden, muss man sagen, hat man, glaube ich, auch bei uns gemerkt, dass es einfach immer mehr Studierende gibt, die, ob sie wollen oder nicht, mitbekommen, dass es ein Thema wird. Und man muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht hat sich da fundamental was geändert im letzten Jahr, aber ich bin durch mein Studium gegangen und dieser Begriff ist kein einziges Mal gefallen. Also künstliche Intelligenz, natürlich hat man das in seiner Freizeit mitbekommen, aber im Studium selber war das kein Thema. Schon allein Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht und künstliche Intelligenz erst recht nicht. Und da gibt es, glaube ich, einfach wahnsinnig viele Studierende, die wissen und die ja mitkriegen, dass es ein Thema ist, das sie im Studium nicht mitkriegen und genau sich dann auch vielleicht alternativ versuchen. Und ich werde da auch auf Vorträgen und Veranstaltungen drauf angesprochen, einfach von Studenten, die dazu gerne was wissen wollen und was lernen wollen und sich natürlich dann einfach andere Wege suchen müssen.
Ja, und das zeigt mal, dass die Treiber in diesem Fall die Studenten sind und nicht unbedingt die Universitäten. Dass es sozusagen von denen kommt und die das einfordern, aber irgendwie gar nicht, die ja merken, also dass das Alltagsleben völlig anders funktioniert, als das, wie so ein Krankenhaus oder eine Praxis läuft und sie wieder in Welten kommen, die gar nichts mit dem zu tun haben, was sie sonst erleben. Ja, hochspannend. Glaubst du denn, ich meine, du bist da ja, du hast gesagt, du hast da nichts mitbekommen und du hast jetzt das Buch geschrieben. Ich würde das mal sagen, als Grundlagenbuch, obwohl ich muss sagen, ich habe es versucht an einigen Stellen zu lesen und dachte so, puh, das ist schon intensive Kost, die man dort hat. Aber unbedingt sollte man da reinsehen. Ich würde sagen, für jeden ist irgendwo was dabei, bestimmte Teile davon rauszuholen, die einen besonders interessieren, aber impliziert das jetzt, dass wir Ärzte, ich meine, das Studium ist schon pickepacke voll, 6 Jahre auch noch programmieren müssen, oder reicht es, ein gewisses Grundverständnis zu haben? Was sagst du?
Also ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen zu praktische Erfahrung auch promoviert zu einem, also Teil meiner Promotion ist auch ein Projekt, bei dem künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, und da habe ich auch mit programmieren dürfen, muss aber ganz ehrlich zugeben, dass natürlich diese großen Projekte immer noch federführend von Leuten geführt werden, die einfach einen Informatik-Hintergrund oder einen Physik-Hintergrund oder Mathematik-Hintergrund haben. Mhm. Und das war nett und es war schön und ich freue mich, dass ich da mit programmieren durfte. Ich glaube aber nicht, dass es zwingend relevant ist. Was aber relevant ist und warum, glaube ich, auch viele unsere Programmierkurse besuchen, man muss sagen, es ist ein Wochenende. Wenn man da rausgeht, hat man nicht Python gelernt, sondern man hat gelernt, was ist Code, wie ist Code aufgebaut, was kann, muss ich mir darunter vorstellen, was heißt es zu programmieren, wo schreibt man das hin? Also lauter solche ganz grundlegenden Sachen, das ist, glaube ich, relevant, wenn man Dinge mitentwickeln möchte. Was ich aber glaube, was für die, sag mal, breite medizinisch tätige Masse vielleicht relevant ist, ist einfach ein Grundverständnis, was ist künstliche Intelligenz? Ein bisschen Mathematik schadet da nicht. Ich muss sagen, natürlich ist das Buch mathematisch und da gibt es viel Mathematik auch drin, aber der Anspruch war es so zu erklären, dass man es auch verstehen kann, wie ich schon sagte, ohne da jetzt einen Hintergrund zu haben in dem Bereich. Und ich glaube, viele, und das haben die meisten MedizinerInnen an sich, weil sie sich durch dieses Studium irgendwie gebracht haben, wenn sie sich darauf einlassen wollen und können, kommt man da auch durch und hat, glaube ich, da auch die Fähigkeit, sich irgendwie einzugraben in Themen. Und dann baut sich, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, auch so ein bisschen auf. Aber ich glaube, für die meisten reicht ein Grundverständnis, aber dem muss man sich widmen können, also wissen wollen und können, zeitlich manchmal sicher anspruchsvoll. Aber programmieren, würde ich sagen, muss jetzt nicht unbedingt jeder können.
Gibt's die OneAIM noch?
Ja. Da sind wir auch sehr stolz, muss ich sagen. Das ist auch gewachsen und wächst auch immer weiter. Es gibt diese Programmierkurse. Das ist eben ein Wochenend-Workshop, den auch Kliniker besuchen, den aber Studierende sich auch als sogenanntes Zweifelfach anrechnen lassen können. Und da sind wir sehr stolz drauf, kann ich sagen. Wir haben ein semesterübergreifendes Intensivprogramm, in dem 20 Studierende teilnehmen. Und worauf wir Wert legen, ist, dass es eben 10 Mediziner sind, aber auch 10 Studierende aus anderen Fachbereichen.
Also sehr gut.
Technische Berufe, BWL, Jura, wen auch immer das interessiert. Und da ist die Idee, einfach auch die Studierenden zusammenzubringen und diese verschiedenen Perspektiven auch einfach
total
von vornherein mit reinzubringen. Und eben auch nicht nur im Hörsaal zu sitzen, sondern auch ein Startup zu besuchen und ein Krankenhaus von innen. Viele Techniker noch nie in ein Krankenhaus von der ärztlichen Perspektive oder von der von medizinischem Personal aus der Perspektive gesehen. Und dann eben auch trotzdem natürlich Vorträge zu hören von Expertinnen und Experten, insbesondere aus München, aber sonst auch aus vielen anderen Städten. Und wir hatten auch schon recht viele internationale Gäste. Und ich glaube auch dieses, dass eben das Konzept von diesem Kurs nicht dem entspricht, wie man so gerade Veranstaltungen im Medizinstudium kennt, sorgt eben auch dafür, dass die Leute wirklich auch jede Woche da freiwillig hinkommen und 3 Stunden am Mittwochnachmittag dafür freinehmen und sich damit auseinandersetzen, weil das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Leute dann auch kommen, die sich für diese Kurse angemeldet haben. Und da haben wir wirklich, haben wir es geschafft oder auch die vielen Leute, die daran beteiligt waren, ein Programm aufzubauen, was einfach so interessant ist und auch die Studierenden so anzieht, dass man da jetzt keine Pflichtveranstaltung draus machen muss.
Weißt du, ob es schon in anderen Universitätsstandorten vergleichbare Konzepte gibt? Weil ich denke, wenn ich das so höre, das, was eins der Dinge ist, die ich früher extrem vermisst habe, ist gerade dieses Interdisziplinäre mit anderen Fachrichtungen und auch mal auf die gleiche Sache aus einer anderen Brille zu schauen. Diese Art von Lernen finde ich hoch, ja, also wirksam, produktiv oder befruchtend, würde ich mal sagen. Weißt du da was?
Also es gibt ganz viele Städte, die Konzepte sind so ein bisschen unterschiedlich. Wir hatten jetzt intensiv Austausch zum Beispiel mit der Uni in Aachen. Es gibt aber auch zum Beispiel in Wien, die machen das auch, das heißt sogar auch AIM, aber es ist Wien. Und dann gibt es zum Beispiel in Heidelberg und auch hier in Berlin häufig so Vortragsreihen, gibt es sicher auch in vielen anderen Städten. Eben da geht es primär um Vorträge und sehr viel um die klinische Perspektive. Und ich glaube, nicht überall dieser Fokus so stark auf dieser interdisziplinären Zusammenhalt. Man muss aber natürlich auch sagen, dass auch wir mit Vortragsreihen explizit für MedizinerInnen angefangen haben, weil man muss halt auch als Student irgendwo mal anfangen. Klar. Und natürlich bedarf es auch, und das ist ja alles ehrenamtlich und in der Freizeit und so weiter, bedarf es natürlich auch einem gewissen Personal, jetzt mal größere Veranstaltungen oder Events und Eventreihen organisieren zu können. Aber ich glaube, den Need sehen viele und auch diese Motivation, sich einzubringen, haben auch.
Sucht ihr Sponsoren?
Immer.
Okay, also wenn hier jemand dazuhört, der sagt, Mensch, das will ich fördern. Also ganz ehrlich, es geht gar nicht mehr ohne. Das kann keine Option sein oder nice to have, sondern es ist meiner Meinung nach absolute Pflicht, das zu tun. Ob das der Lernziehkatalog hergibt oder noch nicht. Ich glaube, man muss sich davon auch mal lösen, nur so zu lernen, was die Ziele in einem Katalog sind, weil der hängt halt immer noch hinterher, weil die Realität ist jetzt gerade was anderes. Und wenn da irgendwie ein, zwei tolle Sponsoren bei sind oder von mir aus noch viel mehr, die das pushen, wäre doch nicht schlecht, oder?
Ja, absolut. Und man muss auch einfach sagen, es lohnt sich. Also alle meine MitstreiterInnen, die jetzt alle Jobs gesucht haben und einige werden es wissen, es ist auch nicht überall und nicht in allen Fachbereichen so einfach, gerade was zu finden als angehender Assistent oder Assistentin. Da ist es auf jeden Fall auch förderlich, sagen zu können, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und da eine gewisse Passion für dieses Thema hat. Zumindest ist das, was ich und was auch viele andere erfahren haben. Also es lohnt sich aus ganz verschiedenen Gründen, da jetzt schon quasi selber zu investieren, bevor es einen Katalog, sag ich jetzt mal, vorgibt.
Aber jetzt mal kurze Nachfrage, wieso ist es nicht so einfach? Ich meine, es wird doch überall händeringend, werden doch Kollegen gesucht.
Ja, also ich glaube, es kommt, glaube ich, sehr auf die Fachbereiche an und natürlich gibt es Städte und Orte, die sehr beliebt sind und Fachbereiche, die sehr beliebt sind. Aber ja, das ist zum Teil jetzt
Dermatologie,
gar nicht so einfach.
Dermatologie in Düsseldorf.
Ja.
Fällt mir jetzt mal spontan ein, aber wahrscheinlich attraktiver als, keine Ahnung, ich will jetzt hier niemanden irgendwie auf die Füße treten, ne? Aber wir wissen schon, was da gemeint ist. Ne? Da gibt es natürlich große Unterschiede und ich arbeite auf dem Land, da will gar keiner hin. Ja, naja, spannend. Lass uns mal einen kleinen Shift machen und zwar zu deinem Lieblingsfach kommen, und zwar der Pädiatrie. In der Pädiatrie ist der Patient dein Kind, ja. Aber die Gesprächspartner sind natürlich das Kind, je nach Alter, aber natürlich auch die Eltern, ja. Und auch da, ich sag immer gerne, wir sind nicht mehr zu zweit im Raum, sondern wir sind zu dritt mit der KI, weil die ja schon alle vorbereitet sind. Da seid ihr ja dann irgendwie zu viert oder zu fünft. So. Sondern die haben ja auch schon was gemacht und die haben sich sicherlich auch. Ich denke mal, die junge Elternschaft, ne, die jetzt Kinder haben, die sind da auch sehr firm drin. Viele zumindest, kann ich mir vorstellen. Wie gehst du damit um? Also wie verändert da KI? Jetzt hast du schon Beispiele oder kannst du uns eine Geschichte erzählen, wo du da der Situation begegnet bist in einem Gespräch, wo sie dann sagt, na ja, aber wir haben das und das gelesen.
Ja, absolut. Also das ist, also ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche. Und es ist natürlich, also ich würde es genauso machen, wenn mein Kind eine Krebserkrankung hat. Und selbst wenn ich Medizin jetzt studiert habe und so, würde ich trotzdem, und das ist ein Fachbereich, mit dem ich mich auskenne, würde ich trotzdem nochmal Suchmaschinen befragen, was es für Optionen gibt, wie das einzuordnen ist, was es für Studien gibt oder auch mithilfe von Perplexity und Co. nach den entsprechenden Studien suchen. Deswegen nehme ich das auch absolut niemandem übel, sich da auch zu informieren und auch, also auch Jugendliche ja selber auch befragen, natürlich auch mal ein Large Language Model, und es kann auch schon sowas sein wie: Was ist eine Bluttransfusion? Weil wir haben es zwar erklärt, aber natürlich viele Informationen, gerade am Anfang, wo so eine Diagnose kommen, natürlich ganz viel auf die Familien und natürlich auch auf die Kinder und Jugendlichen zu. Und da kann ich total nachvollziehen, dass, wenn man was nicht verstanden hat, man sich natürlich versucht, selber zu erklären, was man da nicht verstanden hat. Und gerade am Anfang muss ich sagen, also ich, wie gesagt, habe jetzt erst vor einem halben Jahr angefangen. Ich komme ins Zimmer rein und bin auf die Frage natürlich weniger vorbereitet als die Person, die diese Frage stellt. Muss natürlich dann auch immer wieder rausgehen und sagen, es tut mir leid, ich frage meine Oberärztin, nach ihrer Frage, und dann komme ich wieder und dann sage ich es ihnen, weil sie wissen jetzt quasi, sie wissen jetzt quasi mehr als ich gerade. Und ich glaube, da muss man auch lernen, sich dann auch nicht schlecht zu fühlen, sondern einfach zu sagen, es ist halt jetzt so. Und habe ich bis jetzt eigentlich immer die Erfahrung gemacht, wenn es dann unsererseits eingeordnet ist und quasi wir dazu Stellung bezogen haben, dann wird die auch so angenommen. Also natürlich sagen auch wir, manche Sachen kann man in der Medizin einfach nicht sagen, und manchmal liest sich sowas, was dann rauskommt, wenn man einen Algorithmus befragt, so sehr viel definitiver, als es in der Medizin vielleicht manchmal möglich und zulässig ist. Und da muss man auch lernen. Aber ich würde sagen, insgesamt mache ich schon die Erfahrung, dass dann doch das Urteil eines Facharztes oder einer Fachärztin höher geschätzt und gewertet wird als das, was ein Algorithmus ausgibt, was man in der Eigenrecherche gefunden hat. Aber natürlich wird ja auch unsererseits, also wir haben auch sehr, sehr, sehr seltene Fälle und Symptome, Symptomkonstellationen, und auch da wird halt einfach mal gesucht und dann werden diese Ergebnisse eingeordnet. Und das ist natürlich was Familien selber zum Teil nicht können, weil sie einfach die Expertise nicht haben und da sehr dankbar auch dafür sind, wenn man diese Informationen, die sie gefunden haben, dann auch einordnet.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Da waren jetzt ganz viele Anschlussfragen für mich drin. Gucken wir mal nach und nach. Frage 1. Hast du das Gefühl, dass die Patienten, die sagen, explizit sagen, ich habe eine KI befragt, zu Chemotherapeutikern, was auch immer, die Patienten, die vorbereitet kommen, dass die Gespräche mit denen einfacher sind, dass die eine höhere Adhärenz haben, die Compliance besser ist, die Zusammenarbeit? Oder hast du das Gefühl, es kostet dich eher mehr Zeit, weil du mehr erklären musst? Oder würdest du sagen, es geht in beide Richtungen?
Also ich würde sagen, es geht in beide Richtungen. Man muss ja zugeben, dass wir den Eltern auch einfach viel abverlangen. Also so eine Chemotherapie zieht sich über sehr lange Zeit. Ja. Viele Vorschriften, sage ich jetzt mal, und Regeln müssen von den Eltern erfüllt werden. Viel Medikation muss zu Hause gegeben werden. Termine müssen eingehalten werden. Also es ist ja ein riesenlanger Zeitraum. Und die meisten Eltern werden, ob sie wollen oder nicht, irgendwann zum Experten der Krankheit ihrer Kinder, einfach weil wir von ihnen auch so viel verlangen. Ja. Weil wir das nicht leisten. Also sie kommen natürlich auch regelmäßig in die Ambulanzen und so. Aber trotzdem, es ist ja auch viel, was den Alltag beeinträchtigt. Das Kind darf dies nicht, darf das nicht, muss dies, muss das. Das ist ja alles Arbeit, die wir an die Eltern abgeben. Und da ist es natürlich hilfreich und sinnvoll, wenn die Eltern verstehen, warum es diese Regeln gibt, warum diese Untersuchung notwendig ist, jene Untersuchung notwendig ist. Also da ist es auch total hilfreich, wenn die Eltern einfach Fragen stellen können, Dinge einordnen können und so weiter. Und natürlich stehen wir da gerne bereit, Fragen zu beantworten. Aber natürlich entstehen natürlich auch viele Fragen zu Hause, wenn wir nicht da sind, wenn sie nicht gerade in der Ambulanz sind. Deswegen auf jeden Fall das eine. Und klar, es kommen natürlich auch Fragen, die würden jetzt vielleicht oder wären jetzt, wenn es diese Möglichkeiten gibt, nicht in dem Umfang aufgekommen. Aber weiß ich jetzt nicht, was für andere Fragen vielleicht dann aufgekommen wären oder was man da länger diskutiert hätte. Und klar, Gespräche dauern selbstverständlich in der Onkologie recht lange, weil es einfach so viel zu besprechen gibt. Aber ich würde sagen, also wie gesagt, ich habe jetzt auch keine so ganz große Erfahrung, weil ich quasi erst da bin, seit es diese Algorithmen gibt. Also ich habe dieses Vorher und Nachher nicht.
Ja.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirklich auch eine Unterstützung sein kann.
Ja, ja. Ah, das ist auch eine spannende Aussage. Du bist jetzt, gehörst jetzt zu den Ersten, die in die Klinik kommen, wo diese Möglichkeiten schon gibt. Du wirst sozusagen da jetzt schon von klein auf an, in Anführungsstriche, mit erlebst du das. Und etwas, was ich sehr schön finde, was du gesagt hast, war, dann kriege ich Fragen gestellt von den Eltern, die sind da, die haben da schon das ganze Internet durchforstet und dann ist da ihr Kind und die sind völlig hilflos. Und dann stehe ich da und sage, ich weiß es gerade nicht. Das finde ich stark. Das finde ich wirklich stark und das ist etwas, was man erstmal können muss. Und ich glaube, das wird natürlich mit zunehmender KI-Informiertheit auch noch häufiger vorkommen. Und ich würde sagen, originär zur ärztlichen Tätigkeit oder Rolle gehörte diese Aussage, ich weiß es nicht, in der Vergangenheit jedenfalls 20, 25 Jahren noch nicht dazu. Hast du das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber dass sich da schon was gewandelt hat, dass sozusagen deine Generation an nachfolgenden Ärzten da mit mehr Selbstverständlichkeit und aufrechtstehend sagt, wissen Sie, das ist jetzt einfach, übersteigt jetzt meine Kompetenz hier und ich werde mich informieren.
Also wie gesagt, vorher, nachher kann ich jetzt keine Einschätzung geben. Ich glaube schon, dass viele auch einfach auch im Patientengespräch sagen, ich kann es ihnen nicht sagen oder ich kann es ihnen nicht sicher sagen und ich frage nochmal und ich komme wieder. Einfach weil man, gut, wahrscheinlich hat man vorher auch schon gemerkt, was man alles nicht wusste. Aber ich glaube, es ist mehr ein Kulturwandel in der Medizin. Allgemein könnte ich mir vorstellen, es ist alles eher eine Einschätzung. Und ich möchte jetzt nicht zu weit greifen, aber wir sind ein sehr weibliches Team und was ich bis jetzt so erfahren habe, ist dieses Bild, ich komme da rein und ich weiß alles und sie sind der kleine Patient, die kleine Patientin und so habe ich jetzt so nicht erlebt und dass man sagen muss, und das ist ja in der Medizin manchmal so, dass man es auch einfach nicht sagen kann, weil Unsicherheiten einfach dazugehören in der Medizin, hatte ich aber jetzt nie das Gefühl insgesamt, dass man nicht sagen kann, ich weiß es nicht und dass es auch andere und auf anderen Ebenen auch getan wird, deswegen ist es mir eigentlich nicht schwer gefallen zu sagen, ich weiß es nicht.
Also das ist, glaube ich, würde ich mal sagen, und ich glaube, das spricht für viele ein großer Unterschied. Wenn ich früher gesagt hätte, ich weiß was nicht, der hätte mir mein Chef den Hals abgerissen, so, ne? Also das war eigentlich ein No-Go. Ich musste irgendwie alles wissen. Und mit diesem Stress und dieser Anspannung und diesem Leistungsdruck, den haben, glaube ich, viele noch erlebt. Insofern finde ich das eine sehr gesunde Entwicklung, das so auch zu sagen. Und das ist absolut menschlich und transparent und man muss halt nur wissen, wo man nachguckt. Ich meine, es ist völlig utopisch, dass wir das ganze medizinische Wissen noch im Kopf haben. Das ist das ist ja überhaupt nicht drin. Aber ist es nicht so, wenn die Eltern dann so vorinformiert sind, die sind sicherlich per se so informiert, dass dann nicht auch manchmal Therapielösungen oder Therapiewünsche kommen, die off-label sind, die es irgendwo in den USA gibt, aber die hier in Deutschland nicht verfügbar sind oder auch überhaupt nicht erstattet werden. Dann muss man sie ja schon frustrieren, oder?
Also, ich glaube, ich würde noch eine kurze Sache zu dem Punkt vorher sagen. Das ist mir noch eingefallen, weil ich sagte, ich weiß es nicht und dass das nicht so schlimm ist. Was natürlich schon relevant ist, ist, dass man sich dann schon auch irgendwie hinsetzt und die Mühe gibt, es dann irgendwann zu wissen und nicht jedes Mal wieder zu mir und sagen, weil das ist ja auch eine riesen Diskussion jetzt zum Thema AI. So dachte man, man muss jetzt nichts mehr wissen, man kann ja alles nachgucken und da geht man hin und sagt dem Patienten quasi aus dem gleichen LLM nochmal, was da stand. Nur um das nochmal abzuschließen. ja, klar. Also wir haben, natürlich werden auch Studien von Eltern mitgebracht, gezeigt oder haben irgendwie auch von, also es gibt ja auch Netzwerke, dann wird auch, tauschen sich Eltern natürlich auch aus. Was hat mein Kind bekommen? Was hat dein Kind bekommen? Und so weiter und so fort. Und da kann man, und das machen wir auch, den Eltern erklären, wie das geregelt ist. Also, dass es Leitlinien gibt, dass es eine erste Therapielinie gibt und eine zweite und dass es sich Unterschiede gibt zwischen dieses Krebsstadium bei der Initialdiagnose ist und was es dann bedeutet, wenn man ein Rezidiv hat und so weiter. Also ich muss sagen, so Therapiegespräche ist, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber ist bei uns schon so, dass so diese großen Gespräche natürlich auch oberärztlicherseits vor allem geführt werden. Deswegen auch da habe ich es natürlich häufig schon mitbekommen, aber für diese Gespräche häufig auch nicht vollkommen selber. Und die sind natürlich dann auch noch viel tiefer in der Materie drin, was alles möglich wäre. Aber natürlich, es gibt einfach Leitlinien und Evidenz dafür. Und da muss man sagen, gibt es auch viele Eltern, also eigentlich alle Eltern kann man früher oder später davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich einfach an diesen Leitlinien zu orientieren. Und natürlich, je seltener der Fall wird und je öfter das Rezidiv und so weiter und was man schon ausprobiert hat und nicht, desto, also wird halt dann auch immer experimenteller oder immer, nicht experimenteller, aber immer diverser und es werden natürlich immer andere, mehr Optionen dann auch einbezogen, die jetzt für die breite Masse vielleicht nicht in Frage kommen. Das natürlich, und da haben wir auch, glaube ich, sehr innovative Ansätze und versuchen natürlich dann auch immer noch was anzubieten. Also kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen, wie gesagt, bin ich jetzt natürlich als Assistentin im ersten Jahr nicht dafür zuständig, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Aber okay. Es hat natürlich auch seinen Reiz, es mitzuerleben.
Aber wenn man dich dann so hört, kann man ja sagen, die Ärztin und der Arzt wird nicht ersetzbar sein durch die KI. Ist das nicht so, dass wir uns das manchmal, also wenn man das jetzt so hört, besonders in deinem Fachgebiet, und das ist ja sehr speziell und das ist ja nicht so die klassische Waldwiesenmedizin, sondern schon sehr spezifisch. Die KI wird das nicht können und wir werden immer da bleiben, oder erzählen wir uns das alle immer nur so ein bisschen, um uns selbst zu beruhigen?
Also ich glaube auch bei uns, also vielleicht, wie gesagt, Kinderonkologie wird vielleicht noch ein bisschen dauern, weil sehr spezifisch, weil für auch Unternehmen und Hersteller vielleicht auch nicht so profitabel und nicht so nicht so ein großer Anreiz, weil sehr nischig und so weiter, da jetzt groß Dinge zu entwickeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch alles noch kommt. Dass auch da einfach es relevant ist, auch die Fälle, die es weltweit gibt, zusammenzuführen und so weiter, also einfach auf Wissen zurückzugreifen, was einfach noch sehr vereinzelt vielleicht auch existiert oder auch Daten, die existieren. Und was ich aber auf jeden Fall an Erfahrung mache, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, Eltern haben die Möglichkeit, künstliche Intelligenz selber zu befragen, Algorithmen selber zu befragen, aber dieses Dinge zu besprechen, sich auszutauschen, sorgenlos zu werden, das Gefühl zu haben, mein Kind sieht jemand, mich sieht jemand. Also kann ich nur sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Gleiche ist, wenn man da einen Bot hinschicken würde oder noch einen Roboter hinschicken würde und sagen, tippen Sie hier bitte Ihre Fragen ein und ich liste Ihnen dann die Evidenz auf. Also ich glaube, da sind eben auch belastende Situationen wie die Onkologie einfach.
Du hast etwas gerade sehr, sehr Schönes gesagt, und zwar den Satz, mich sieht jemand, ich werde gesehen, ich werde gesehen. Und das ist, glaube ich, das ist ein sehr schöner Satz. Und das macht, glaube ich, bringt es auf den Punkt. Und das macht, glaube ich, den Unterschied aus. Also neben dem gesprochenen Wort, gesehen zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Mich guckt jemand an, mich guckt jemand in die Augen und hält auch den Blick aus und hält es auch aus, wenn ich Angst habe oder weine oder total wütend bin, warum mir so ein Mist in meinem Leben passiert und meiner Familie, und derjenige guckt mich an. Und die Therapeuten, ich bin ja Therapeutin, die reden immer davon, dass es so eine Art Resonanzraum entsteht. Klingt ein bisschen komisch, klingt so ein bisschen esoterisch, ist es aber überhaupt nicht, sondern dieses gemeinsame Tragen von diesen heftigen Emotionen, das sehe ich auch als eine menschliche Aufgabe, oder?
Ja, absolut. Und also man muss ja sagen, wir sehen ja jedes Kind jeden Tag und dann ist man ja auch öfter und man bindet, also baut ja auch eine Beziehung auf. Gerade in der Onkologie sind die Kinder teilweise mehr als einen Monat bei uns. Man kennt die Eltern, man weiß, wie die Katze heißt, man weiß, wann das Geschwisterkind in die Schule kommt. Und diese Informationen ist, also die würde kein Elternteil einem Chatbot erzählen, warum, und das Kind auch nicht. Aber es ist einfach dieses, das nochmal loswerden, und viel ist es auch, man kommt dann ins Gespräch über Themen, die überhaupt nichts mit dieser medizinischen Situation zu tun haben, aber einfach, ja, man ist natürlich da, also die sind ja lang da, das ist ein total isolierter Raum, manche Kinder dürfen das Zimmer nicht verlassen wegen Infektionsgefahr und oder selber einen, weil sie selber was eine Infektion haben. Einfach auch diesen Austausch und auch die Kinder, man merkt es einfach, und natürlich ist es ein Thema, dass viele Kinder natürlich auch in so eine Parallelwelt abtauchen und viel Social Media und Filme und Tablets und so weiter nutzen, einfach weil da den ganzen Tag nichts passiert, aber die einfach wahnsinnig froh sind, wenn dann auch mal jemand kommt und was passiert, und natürlich geben sich die Eltern da auch wahnsinnig Mühe, auch Alternativen anzubieten und zu spielen und weiß ich nicht, aber ja, dieses menschlich halten der gesamten Situation, so viel, so gut es halt möglich geht und vielleicht auch so nah an der Normalität, wenn man so möchte, wie möglich, sowohl für die Kinder, aber eben auch für die Eltern, ist einfach ein wesentlicher Teil dessen, was wir auch machen und was einfach auch dafür sorgt, dass es überhaupt auszuhalten ist, weil es ja schon einfach auch wahnsinnig belastend ist, also nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für die Eltern, die ja jedes Hoch und jedes Tief mitbegleiten. Und wenn man da einfach so diesen Austausch hat und sich dann vielleicht auch traut, seine Ängste auszudrücken und auch seine medizinischen Ängste. Also mein Kind hat jetzt Juckreiz, und vielleicht würde man vorher sagen, ja, mein Gott, ist doch irrelevant, sag ich jetzt nicht, weil die hat so viel zu tun, die Ärztin, die wird jetzt gleich wieder gehen. Aber wenn man sich dann so Zeit nimmt und eben ins Gespräch kommt, dann kommt auch viel mehr dann irgendwie raus. Und ich glaube, das
ist ja wieder das Thema Zeit. Wahrscheinlich habt ihr nochmal andere Zeitkontingente für solche Gespräche und auf diesen Stationen als jetzt der Hausarzt, der da pro Tag 70, 80 Leute sehen muss. Da ist das total naheliegend. Aber nehmen wir mal an, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen gemein immer, aber stell vor, in 10 Jahren, ja, diagnostiziert eine KI, viel treffsicherer als jeder Mensch. Würdest du dann dein Kind lieber von eine Maschine behandeln lassen oder Mensch mit Maschine, mit AI zusammen oder nur Mensch?
Das ist natürlich schon eine sehr schwierige Frage, weil es war ja immer so, dass dann so die Standardantwort war natürlich die Kombination aus beidem. Hm. Also es ist ja super, wenn dann quasi ein Arzt oder eine Ärztin oder von mir aus auch mehrere dann quasi noch Vorschläge von der KI bekommen und dann die auch noch mit einbeziehen und dann quasi eine Entscheidung treffen. Jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass das nicht immer zielführend ist, also dass teilweise die KI alleine und der Mensch alleine besser ist als die Kombination dann, also das quasi am schlechtesten abschneidet. Ich glaube, da gibt's noch nicht genug Daten dazu, um das abschließend für alle Felder und alle Fragen sagen zu können. Ich glaube, da fehlt auch einfach die Expertise und die Evidenz, welche Kombination am Ende wirklich für den Patienten am besten war, also wirklich dann zu Patienten wohlgeführt hat.
Ich glaube auch, wenn ich dich jetzt so höre, ne, und das unterscheidet natürlich mein Arbeiten in der Ambulanz eklat, also unfassbar. Und auch natürlich jetzt am Wochenende habe ich einen Vortrag bei Augenärzten gehalten. Jedes Fach hat da wieder ganz spezifische Herausforderungen und Themen. Überall wird AI vorkommen, in unterschiedlichem Ausmaße und unterschiedlicher Intensität, das ist schon klar. Aber da wird es Fächer geben und Situationen geben, da ist dieses Sehen noch relevanter als in anderen, und das ist auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung so. Und in 10 Jahren, who knows, wir werden sehen, wir werden dann nochmal sprechen, was dann dabei
rauskommt. In der Pädiatrie gibt es sicher auch viele Fälle, wo das auch noch mehr irgendwie einnehmen kann oder vielleicht auch noch eine größere Rolle erstmal spielt. Ja.
Was würdest du denn jetzt mal so in Form von Low-Hanging Fruits am liebsten morgen sofort in der Klinik wünschen? Welche KI-Lösung, die dir sofort dein Leben leichter machen würde?
Also bei uns natürlich ganz viel Terminkoordination-Thema. Also Staging, Restaging-Untersuchungen. Kann der Patient heute aufgenommen werden? Nein, kommen Sie bitte erst morgen. Nee, wir mehr rufen nachher nochmal an. Ah, jetzt kommen Sie doch bitte jetzt gleich so. Also dieses ganze Organisationsthema ist in der Onkologie riesengroß. Wenn das einfach jemand anders machen würde und man.
Gibt es da schon Startups oder Firmen oder KISS-Systeme, die da drauf spezialisiert sind? Weißt du das?
Also es gibt auf jeden Fall Anwendungen, die solche Telefongespräche übernehmen. Also, aber gerade das ist dann eher mehr so Praxen, so Terminvereinbarungen. Ja. Was wir natürlich auch noch bräuchten, wäre Leute, die nicht nur, also ein Algorithmus, der nicht nur mit den Eltern redet, sondern auch mit den anderen Fachabteilungen, um die Termine für die anderen Untersuchungen zu organisieren und so weiter. Also ich glaube, müsste es geben. Aber ob es all das abdeckt, was wir bräuchten, weiß ich ehrlicherweise nicht sicher.
Okay, noch was?
Medizinisch, Dokumentation, Tumorboard, auch
aber
oder
das gibt's,
auch so interdisziplinäre, genau, gibt es auch, haben wir nicht. Wäre jetzt was für uns, sind wir auch am Diskutieren, absolut hilfreich wäre,
ja.
Weil es immer wieder Stressperlen bei den Assistenten produziert, die dann diese Diskussion dokumentieren müssen. Wenn dann viele Experten viele Meinungen haben, dann zu kristallisieren, was war jetzt der Beschluss? Genau, also tatsächlich einfach Doku und klar, bei uns halt die Arztbriefe.
Vielleicht kriegst du jetzt hier, nachdem das ausgestrahlt wurde, die ein oder andere Mail.
Gerne,
mit irgendwelchen
ich beschäftige mich gerne damit.
Ja, mal gucken, ob dann die Geschäftsleitung oder das Krankenhausleitung auch dann sagt, ja. Das sind ja Prozesse oder Entscheidungen, die nicht nur für eine Abteilung getroffen werden können, sondern für viele. Aber ich finde, da ist ein ganz wichtiger Use Case und ich glaube, überhaupt diese ganze Tumorbehandlung und Planung ist in allen Krebssorten oder Arten relevant, aber wenn da sozusagen noch mehr ins Spiel kommen und da Eltern und das Kind und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch noch komplexer wird. Also wenn es noch nichts gibt, vielleicht entwickelt ja jemand daran etwas. Wir werden
würde mich freuen, davon zu hören.
Ja, genau. Und der darf sich auch sicherlich melden, der oder diejenige, oder?
Gerne, sehr gerne.
Gibt es am Ende noch einen Appell oder einen Wunsch, den du hier gerne in den Podcast an wen auch immer gerne mitgeben möchtest? Entweder an die Kolleginnen oder Kollegen oder an mögliche Sponsoren, wen auch immer.
Also ich glaube ganz grundsätzlich, auch alle, die vielleicht schon lang aus dem Medizinstudium raus sind und jetzt wird ja immer wieder erzählt, ja, das Medizinstudium muss jetzt angepasst werden, damit die Medizinstudenten das lernen, was in Zukunft notwendig ist. Wir haben schon, glaube ich, heute in Extenso diskutiert, dass die Zeit schneller ist, bis die Medizinstudenten ausgebildet wurden irgendwann von einem Lernzielkatalog, der das abdeckt. Es ist einfach viel zu spät. Das heißt, selbst die jetzt vielleicht schon lang keine Anatomiebücher mehr aufgeschlagen haben, so ein bisschen Grundstudium, sage ich mal, zum Thema KI in der Medizin, glaube ich, würde allen, die damit noch nicht begonnen haben, sicher nicht schaden. Deswegen, egal wie weit man vielleicht schon ist, auch in seiner Karriere, lohnt sich diese paar Stunden, wenn es nur ein paar Stunden Zeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen, weil diese Diskussion natürlich auch einfach davon lebt, dass viele Leute auch mit klinischer Expertise sich da einklinken. Und das geht eben am besten, wenn man sich damit auch beschäftigt hat.
Genau, und wenn wir das nämlich nicht tun, dann wird es eher von anderen gestaltet, die nicht aus der Medizin kommen. Und da gibt es eine Menge Menschen, die da sehr aktiv gerade sind. Und deswegen sage ich, bitte mitgestalten. Und gestalten kannst du nur, wenn du und deine Meinung da vertreten, wenn du ungefähr weißt, um was es geht. Und nicht sich damit zu beschäftigen, finde ich, ist überhaupt keine Option mehr. Und am Wochenende sagte mir eine Kollegin, ach, ich habe ja nur noch 8 Jahre. Nö. Damit befasse ich mich nicht mehr. Schwierig, ne? Auch 8 Jahre. Was sind 8 Jahre? Was ist in den letzten 3 Jahren passiert? Das ist gigantisch und ich glaube nicht, dass das abreißen wird. Und insofern müssen wir unabhängig auch von allen CME-Punkten und allen Aufforderungen, wo wir hingehen müssen, sollten wir da wachsam sein. Liebe Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein tolles Engagement. Ich freue mich immer über Kolleginnen und Kollegen, die so sprühen vor Energie und Mut und Initiative, auch neue Dinge anzupacken. Das habt ihr gemacht und das hast du mit deinem Buch gemacht und mit One Aim. Und wir verlinken das alles und ich wünsche euch und dir auch in deiner Abteilung erstmal weiter alles Gute. Ich bin gespannt, wohin dich die Wege auch noch führen werden und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.